Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart. Wie schön, dass ihr Sportbegeisterten und solche, die es noch werden wollen, bei uns gelandet seid. Mein Name ist Debbie Dobratz und ich führe euch wie immer durch die heutige Folge. Ich darf heute ein Duo bei uns begrüßen, das sich aus dem größten Sportverein der Stadt Esslingen hervorgetan hat, ganz, ganz neu formiert. Der Schwimmsportverein Esslingen besteht seit der Gründung 1908 und hat ca. 3300 Mitglieder, wird immer mehr momentan. Bekannt ist er vor allem durch seine Wasserballmannschaft der Männer, die in der Bundesliga spielen. Bei mir sind heute Carola Ostzulik, geschäftsführende Vorständin des SSVE und der neue hauptamtliche Vereinsmanager Manuel Speth. Herzlich willkommen.
Hi, hi.
Hallo.
Wir freuen uns, heute mal wieder ein Duo da zu haben. Wir hatten schon mal ein Duo da. Da ging der Podcast auch ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, dass ich die Fragen homogen verteilen kann. Wenn nicht, dann sagen wir jetzt einfach schon mal, es ist okay, wenn wir uns gegenseitig ins Wort fallen.
Natürlich.
Auf jeden Fall.
Liebe Carola, mit dir würde ich gerne starten. Hauptamtliche Vorständin von einem großen Sportverein. Was bedeutet das?
Ich bin ehrenamtliche Vorständin und keine hauptamtliche.
So?
Ja, das ist tatsächlich ein Ehrenamt.
Ja.
Wir sind organisiert mit dem geschäftsführenden Vorstand und den Fachausschussvorsitzenden. Und den Weg, den wir jetzt bestreiten, nehme ich mit dem hauptamtlichen Vereinsmanager, der dann hoffentlich nächstes Jahr auch Geschäftsführer wird, wenn wir das so in die Satzung reinbekommen, wovon ich fest ausgehe, das machen ja andere Vereine auch. Dann haben wir jetzt ganz neu eben diesen Weg beschritten, um das weiter zu professionalisieren. Ja, also ich bin jetzt seit 2014 im geschäftsführenden Vorstand und habe es mir neben den sportlichen Zielen, die ich natürlich habe, zum Ziel gesetzt, die Struktur vom Verein wirklich zukunftsfähig zu machen. Und da war das jetzt ein ganz wichtiger Schritt und ich bin einfach super happy, einen Manuel Speth jetzt dafür gewonnen zu haben.
Das heißt aber tatsächlich, du machst es ehrenamtlich nebenberuflich. Du hast noch einen Hauptberuf und machst geschäftsführende Vorständin nebenher.
Ja, nebenher. Ich kann jetzt mal so, also ich bin Unternehmerin, ich habe ein IT-Unternehmen für Dokumentenmanagement, Prozessmanagement, solche Themen und auch ein Startup noch dazu. Und das ganze Ehrenamt ist sozusagen nebenher, wobei ich schon sagen muss, in den letzten Jahren war mehr oder weniger das Unternehmen nebenher und auch da bin ich sehr stolz, so gute Mitarbeiter zu haben, dass das Ding auch so läuft und ich nicht Tag und Nacht im Unternehmen arbeiten muss ausschließlich, sondern eben da ganz viel für den Verein tun kann.
Das ist momentan wahrscheinlich auch relativ viel, was man so für einen Verein tun muss, war in den letzten 2 Jahren relativ viel. Die Vereine sind alle ein bisschen gebeutelt aufgrund der Corona-Situation der letzten 2 Jahre. Jetzt kommt die Energiekrise dazu. Wie sieht es bei euch aus? Man kann sich nur so ein bisschen vorstellen als Laie, dass ja gerade die Bäder doch beheizt werden müssen. Sowohl die Luft als auch die Wassertemperatur.
Naja, wir schwimmen ein bisschen schneller, dann wird das Wasser allein wärmer. Das kommt dann manchmal zum Kochen. Nee, Spaß, das ist natürlich ein Riesenthema. Bei Bädern viel, viel mehr noch als in anderen Sportanlagen wie Sporthallen oder ähnliches. Ja, wir sind wie auch in den letzten 2 Corona-Jahren, glaube ich, sehr kreativ unterwegs. Wir haben noch im März, April diesen Jahres, noch bevor wir unser eigenes Freibad, wir haben ja einen 50 Meter olympischen Pool in unserem Freibad. Und das heißt, das sind ja 1050 Quadratmeter Wasser mit 2 Meter Wassertiefe. Also kann man sich vorstellen, dass da durchaus das eine oder andere Liter Wasser reingeht. Und da sind wir schon im März, April diesen Jahres auf ein paar gute Ideen gekommen und haben mit unserem neuen Sponsor da tatsächlich kurzfristig Folien drüber gelegt und haben beim Aufheizen schon 40% Energie eingespart. Da sind wir kreativ unterwegs, genauso wie in den letzten 2 Jahren. Das waren kurzfristige Lösungen oder Lösungsansätze, sage ich mal. Das heißt aber nicht, dass wir am Ende sind und auch nicht, dass wir uns darauf ausruhen können.
Wie funktioniert das mit so einer Folie?
Ja, du kennst diese luftgepolsterten Verpackungsfolien wahrscheinlich.
Ah, die Plopfolie.
Ja, die Plopfolie, genau. Und die in blau, natürlich Schwimmbad, und ein bisschen dicker, ein bisschen stabiler. Die Dinger sind ganz schön schwer und da haben wir 59 Meter Bahnen, a 2 bis 3 Meter Breite und ziehen die der Länge nach rein. Da gibt es keine Vorrichtung dafür. Also es werden 50 Meter Becken normalerweise nicht abgedeckt und du musst überlegen, wir können ja als Mitglieder Tag und Nacht schwimmen bei uns. Das heißt, wir können nicht irgendeinen Automatismus dort die Dinger einziehen lassen. Das ist Arbeit mit der Hand am Arm, ja.
Ja. Dann braucht man Muckis für wahrscheinlich.
Ja, weniger Muckis, sondern viele Leute.
Okay.
Ja.
Andere Herausforderungen bei jetzt gerade in Corona-Zeiten, da waren viele, viele Bäder dann geschlossen über einen sehr langen Zeitraum. Wie habt ihr das managen können? Wie war das für die Mitglieder auch? Haben die sich da teilweise beschwert oder wie konntet ihr eure Mitglieder da so ein bisschen bei Laune in Anführungsstrichen halten?
Ah, wir waren immer sehr, sehr, sehr kreativ. Ich habe immer wieder mit meinem ganzen Vorstandsteam Lösungen geschaffen, so dass möglichst viele Menschen zu jeder Zeit schwimmen konnten. Es war ja fast durchgängig so, dass die Spitzensportler, also alles was Kadersportler und Bundesligasportler und Sportlerinnen sind, durften fast durchgängig sowieso trainieren. Und dann haben wir eben, weil ja immer bestimmte Gruppenkonstellationen möglich waren mit nur Familie oder Familie plus eins und so weiter. Wir haben insgesamt, ich glaube, jetzt sind wir bei 32 Konzepten, die wir jemals gemacht haben und ständig zum Teil ja wöchentlich wieder geändert haben und das tatsächlich bei uns im Freibad kreativ umgesetzt haben. Wir hatten auch einen Bauzaun um unser Sportbecken, weil wir da das Freibad von der Sportanlage getrennt haben. Und dann war innerhalb der Sportanlage anderes zulässig als in der Freibadanlage. Und die Attraktionen waren länger geschlossen. Also die Attraktionen waren das Kinderbecken und die Schaukel und solche Dinge. Wir mussten einfach immer nach den Richtlinien, die es eben vom Land Baden-Württemberg gab, immer wieder neu überlegen, was heißt das für uns? Und das waren, wie gesagt, momentan sind wir, glaube ich, bei 32 Konzepten.
Die habt ihr dann auch noch in der Schublade für diesen Winter.
Du machst mir Spaß.
Nein, wir hören jetzt mal auf. Wir reden nicht mehr so viel von der Vergangenheit, sondern lieber von der Zukunft. Hier sitzt nämlich auch noch jemand anders, der Manu. Hi. Schön, dass du
Hallo.
Da bist.
Ja.
Man kennt dich eigentlich gar nicht aus dem Wasserball und auch nicht beim SSV Essling. Erzähl mal, wie du denn jetzt hier herkommst.
Ja, gut, wie komme ich hierher? Ja, ich bin schon seit Kindesbeinen an eigentlich Mitglied beim SSV Esslingen.
Also dein Papa war auch Wasserballer, gell?
Genau, mein Vater hat früher mal gespielt und dann war ich eigentlich von klein auf Mitglied, bin eigentlich auch immer geblieben, bis auf die Zeit dann, als ich in Göppingen gespielt habe, weil es da einfach vom Weg ein bisschen zu weit war, um da regelmäßig ins Freibad nutzen zu können. Also selber gespielt habe ich tatsächlich nie, außer jetzt freizeitmäßig, aber ich war jetzt nie im Verein Wasserballer, da war ich schon immer Handballer und habe das dann einfach bei uns in Ostfildern, war eben Handball die Sportart Nummer 1 und habe das dann von Anfang an gemacht, aber war zumindest immer mit dem SSV Esslingen verbunden und ja, somit hat sich jetzt irgendwie nach der Karriere ergeben, dass wir da zueinander gefunden haben, also als die Carola ja schon vor knapp 2 Jahren mal auf mich zukam, dass sie sich da eben ein bisschen professioneller aufstellen wollen und neue Strukturen schaffen wollen, fand ich das schon sehr interessant. Und ja, dann kam Corona ein bisschen dazwischen, aber meine Karriere ging ja eh auch noch weiter. Und jetzt hat es dann als Feststand, dass ich dann zumindest professionell meine Karriere beende, hat es dann nochmal gut gepasst. Und jetzt war für beide der Zeitpunkt eigentlich ideal, um den Einstieg so zu machen.
Zuletzt hast du in Hamburg gespielt.
Genau.
Und bist jetzt wieder hierher zurückgezogen ins Ländle und hast International Management studiert.
Genau, also ich habe ja die meiste Zeit meiner Karriere in 11 Jahre in Göppingen, 3 Jahre hier in Stuttgart und dann war ich jetzt zuletzt noch 2 Jahre, 1 Jahr in Porto und 1 Jahr in Hamburg, also nochmal ein bisschen rumgekommen und hatte da aber schon mein Studium abgeschlossen, also das habe ich schon vorher fertig gemacht und habe da in Ansbach, da gibt es Gott sei Dank für Bundesligaspiele oder generell Kaderathleten gibt es da so einen speziellen Studiengang, bei dem war das dann so, ja, das war Teil Präsenz, Teil Fernstudium und es war dann echt, ja, auch eine tolle Erfahrung und man hat viele andere Sportler kennengelernt aus anderen Sportarten und es war auf jeden Fall ganz cool, das neben dem Sport auch noch machen zu können und tat mir eigentlich auch immer gut, dass man dann ein bisschen eine Abwechslung hat zum Sportalltag. Ja.
Du bist mit Porto sogar noch Meister geworden, gell?
Genau, ja, und Pokalsieger auch. Also es war ein durchaus sehr erfolgreiches Jahr in Portugal, aber auch nicht nur sportlich, sondern auch privat war es da ganz, ganz schön, muss man sagen.
Denke ich mir.
Ja, also wir haben 50 Meter vom Strand entfernt gewohnt, also da hätten wir jetzt die Problematik mit der Wasserfläche nicht gehabt. Da gab es genug, Wasser. Nee, aber es war tatsächlich sehr, sehr schön. Meine Frau war zu der Zeit in Elternzeit und ja, somit konnten wir auch echt das Leben dort abseits des Handballfeldes sehr gut genießen.
Du hast es jetzt schon von selber angesprochen, die Herausforderung, die sich dem neuen Vereinsmanager so stellen, beinhaltet leider auch eine kleine Hallenproblematik in Esslingen.
Genau, ja, Wasserball ist natürlich ein bisschen anders als beim Handball, da braucht man ganz andere Voraussetzungen, die sind durchaus ein bisschen herausfordernd, das ist klar. Und ja, wir haben zwar eine wunderschöne Vereinsanlage mit einem tollen Freibad, aber ja, leider kann man das nur über den Sommer nutzen. Die Saison findet aber auch wie im Handball über den Winter statt und da haben wir jetzt einfach die Problematik, dass man da vor allem ab der nächsten Wintersaison eigentlich ohne Trainings- und Spielfläche dastehen, weil das Märkische Bad, in dem unsere Jugend trainiert und auch die Frauen trainieren und teilweise spielen in Esslingen, wird da saniert. Und die Männer spielen jetzt im ganz neuen Sportbad hier in Cannstatt. Also die sind zwar für diese Saison noch versorgt, aber auch das ist eigentlich nur eine vorübergehende Lösung. Und ja, deswegen sind wir da jetzt aktuell in der Bredouille und müssen uns ja nach Lösungen umschauen, um dann nächstes Jahr den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.
Muss vielleicht noch kurz ein bisschen was dazu erklären. Auch das Inselbad in Untertürkheim, was die meisten aus der Region, glaube ich, ganz gut kennen, aufgrund von der Traglufthalle, die da sonst immer drumherum gebaut war, hat geschlossen. Dann habt ihr das Freibad auf der Neckarinsel, das ist aber eben nur im Sommer zu bespielen. Und das Merkelsche Bad, was du schon angesprochen hast, wird dann ab nächstes Jahr saniert.
Und das hat nur 25 Meter.
Genau, also das ist jetzt sowieso für die Bundesliga-Teams. Die Frauen dürften noch mit einer Sondergenehmigung dort spielen, für die Männer kommt es gar nicht in Frage. Und ja, deswegen ist jetzt momentan die eigentlich einzige geeignete oder das einzig geeignete Hallenbad ist das neue Sportbad. Ansonsten, ja, müssen wir jetzt da intensiv danach schauen, um da für nächstes Jahr eine Lösung zu finden.
Mal ganz salopp gefragt, warum könnt ihr denn das Freibad nicht auch mit einer Traglufthalle wintertauglich machen?
Das war tatsächlich über viele Jahre die geeignete Lösung, an der ganz intensiv auch gearbeitet wurde. Da gab es auch schon Genehmigungen für und das war eigentlich alles soweit vorbereitet. Das war auch der Plan, um den Mitgliedern da auch über den Winter einen Mehrwert zu bieten. Allerdings ist es dann letztlich an der Einführung der CO2-Steuer gescheitert und hinzu kam dann jetzt aktuell natürlich auch noch, wenn man einen Blick Richtung der Energiekrise wirft, wäre das natürlich in diesem Winter auch nicht ganz so optimal, so eine Traglufthalle, da die natürlich, ja, was den Verbrauch angeht, schon sehr, sehr hoch ist.
Carola, wir haben ja natürlich nicht nur die Problematik mit den Teams, mit den Bundesliga-Teams, mit den U-Teams, sondern auch Kinderschwimmen. Wo lernen die Kids denn schwimmen, wenn die Hallen alle zu sind?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben ja schon diesen Rückstau aufgrund der geschlossenen Jahre von den Leerschwimmbecken.
Eben.
Das heißt, Leerschwimmbecken ist ein bisschen einfacher zu kriegen. Also wir haben in Esslingen ein zweites Hallenbad, das ist nur 16 Meter. Ja, das heißt, für die Kinderschwimmkurse ist das super geeignet, das ist gar keine Frage, in Bergheim oben. Allerdings sind wir ja auch zum Glück nicht die Einzigen, die Kurse anbieten. Das heißt, das Bad ist eh schon völlig belegt. Wir haben dort Kurse, gar keine Frage. Wir haben jetzt auch nochmal neue Zeiten für neue Kurse bekommen, um ein bisschen aufholen zu können. Ja, da sind wir auch super dankbar dafür, das ist keine Frage. Fürs Baby- und Kinderschwimmen ist es okay. Wir haben jetzt das Thema, dass wir die Babyschwimmkurse aktuell erst vorgestern absagen mussten, weil die Wassertemperatur gesenkt ist und die Kinder und die Übungsleiterin sagen, das geht nicht, das ist zu kalt.
Also kommt euch da jetzt auch schon die Energiekrise tatsächlich mit ein bisschen verhängnisvoll dabei?
Richtig, für die Kleinsten auf jeden Fall, ja.
Was bedeutet, die Temperatur ist runtergesenkt? Wie viel ist die sonst und auf wie viel ist sie jetzt?
Beim Babyschwimmen ist sie normalerweise bei 30 Grad. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir da jetzt bei 26 oder 27 Grad. Mhm. Was für ein Baby, das ja selber noch die Wärme, deswegen haben ja Babys auch immer Mützchen auf. Ich glaube, du bist frisch Mama, wenn ich das sagen darf. Du weißt es, wie das ist, dein Baby wird ein Mützchen aufhaben, wenn du rausgehst, selbst wenn es nicht allzu kalt ist. Babys können die Wärme selber noch nicht halten und von daher ist das im Wasser, gerade wenn man länger wie 5 oder 10 Minuten im Wasser ist, durchaus zu beachten. Und 30 Grad ist schon die geringste Temperatur, die man normal beim Babyschwimmen hat.
Ja, eben. Normalerweise sagt man so, Körpertemperatur soll es schon haben.
Ja, das ist schon auch arg warm, aber so 33, 34 wäre natürlich für Babyschwimmen optimal, ja.
Ihr habt diese Problematik dann jetzt, ihr habt aber auch eure ganzen U-Mannschaften, ihr seid mehrfach ausgezeichnet worden für eure Jugendarbeit. Wie gestaltet sich das mit der Jugendarbeit momentan?
Momentan natürlich noch ganz gut. Wir sind auch dort am Umstrukturieren, keine Frage. Am Umstrukturieren in Form von, dass wir uns an internationale Trainingsmethoden orientieren und eben zum Teil auch die Mannschaften ein bisschen übergreifend trainieren lassen und dann aber wieder in ihren fixen Teams und solche Sachen. Also ich denke, das muss immer in Bewegung sein. Auch Sport entwickelt sich immer weiter und die Sportwissenschaft gibt uns ja auch immer noch Anhaltspunkte dazu. Keine Frage. Momentan in diesem Winter alles noch gut. Im nächsten Winter sind wir jetzt eben mehrgleisig am Suchen, wie wir die Teams einzeln oder am Stück oder wie auch immer unterbringen können.
Also für diesen Winter ist erstmal alles in trockenen Tüchern?
Genau. Im Moment trainieren alle Teams sehr durchgängig. Ja, wir sind froh über die Nachbarschaftshilfe in Cannstatt. Manu hat es gerade schon genannt, im Sportbad sind unsere Bundesligamannschaften sowohl Herren als auch Frauen teilweise drin. Das haben wir nur hingekriegt, weil die anderen Vereine und Schwimmverband Württemberg und die Arge Stuttgart da sehr, 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 sehr kooperativ mit uns sind und wirklich zusammenrücken und diese Nachbarschaftshilfe leisten.
Mhm. Wir sprechen vom neuen Sportbad im Neckarpark.
Genau.
Das jetzt Ende September, glaube ich, eröffnet
genau,
wurde.
Genau, das hat jetzt erst vor kurzem aufgemacht. Ja. Ich war jetzt letzte Woche war vor kurzem dann schon dort, um Training zuzuschauen bei dem Männerteam. Und ja, es ist wirklich richtig schön geworden und ist auf jeden Fall ein Mehrwert für die Stadt hier in Stuttgart. Und ich freue mich schon auch auf die Spiele dann unserer Teams. Ja.
Du Vereinsmanager? Genau. Für Wasserball oder für den Gesamtverein? Oder?
Nee, schon für den Gesamtverein. Klar, Steckenpferd ist natürlich der Wasserballsport, aber wir haben auch noch, Carola hat schon angesprochen, auch Schwimmen, da vor allem auch viele Schwimmkurse, auch im Kinder-, Babybereich oder für jegliches Alter eigentlich. Und dann haben wir auch noch eine Sparte im Breitensport, wo wir dann auch noch andere Kurse anbieten, genau. Und Schwimmen natürlich selbstverständlich, klar.
Das heißt, du betreust jetzt eben die Wasserballteams, sowohl Frauen als auch Männer?
Ja, es geht nicht nur um das Sportliche. Also unter Vereinsmanager ist man ja, wie der Name schon sagt, muss man alles irgendwie im Blick haben. Mhm. Und meine Hauptaufgabe ist jetzt nicht irgendwie da zu gucken, dass wir sportlich möglichst erfolgreich sind, sondern dass der Verein möglichst erfolgreich aufgestellt ist. Und da gehören natürlich viele Themen dazu, unter anderem auch Marketing, also viele, viele Dinge, auch jetzt Carola hat es angesprochen, dass wir die ganzen Strukturen ein bisschen professionalisieren und ja, es gibt bislang wurde aus ehrenamtlicher Sicht natürlich schon eine super Arbeit geleistet, also der Verein steht sehr, sehr gut da, aber jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, um dann vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen und das ist jetzt ja so meine Aufgabe, genau.
Also ich stelle mir das so vor, dass der Vorstand, der ja ehrenamtlich weiterhin und dauerhaft tätig sein wird, die Strategie ausarbeitet, sich überlegt, definiert und dann eben Manu dieses Management macht, um diese Strategie dann tatsächlich umzusetzen und auszurollen. Mhm. So sehe ich diese Aufteilung, ja.
Und ja, ich denke, der Handball hat dem Wasserball schon einiges voraus und ich konnte da über meine Zeit als aktiver Handballspieler natürlich auch einiges lernen, mitnehmen, sehen und ja, jetzt natürlich auch viele Dinge anwenden, um da unseren Verein anders aufzustellen, besser aufzustellen, aber vielleicht auch für den Wasserballsport noch einiges zu tun. Ja.
Wie du sagst, der Handball hat sich ja in den letzten 10 Jahren ungefähr auch so ein bisschen auserkoren, hervorgehoben, wie man es sagen möchte. Die Öffentlichkeitswahrnehmung hat da auf jeden Fall zugenommen. Und so ist es jetzt auch geplant für den Wasserball.
Ja, ist immer natürlich ein bisschen schwierig. Also ich denke, der Handball hat schon generell ein größeres Interesse gehabt als der Wasserball. Man kann jetzt auch nicht jede Sportart miteinander vergleichen. Das möchte ich auch überhaupt nicht. Im Rahmen der Möglichkeiten, sage ich, kann man auf jeden Fall noch vieles besser machen, anders machen, neu machen. Aber man muss sich da auch nicht immer so sehr, ich mag es auch, habe es vorher auch nie mögen, wenn man Handball mit dem Fußball vergleicht. Das sind ja einfach unterschiedliche Sportarten, es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, andere Möglichkeiten und dann muss man einfach schauen, was da möglich ist. Aber man kann sich natürlich gewisse Dinge abschauen, was vielleicht andere Sportarten auch gut machen und es dann versuchen, bei seiner Sportart oder wo man gerade aktiv ist, irgendwie mit einzubringen. Aber man braucht da jetzt auch nicht alles zu kopieren.
Und wir gucken ja durchaus auch mal in andere Länder. Also ich war in Italien, als unser jetziger Bundesliga-Trainer Heiko Nossek in Italien gespielt hat, habe dort italienische Spiele gesehen. Da ist so viel los wie bei uns bei einem Handballspiel, ganz locker. Und da können wir uns auch abgucken, die Kinder haben ab der Grundschule Wasserball in der Schule. Mhm. Also arbeiten wir auch wiederum mit Schulen zusammen, schauen, dass wir das dort mehr reinbringen. Ja, das heißt, abgucken, ohne das kopieren zu wollen, aber abgucken können wir uns durchaus das eine oder andere aus anderen Sportarten und auch aus anderen Ländern.
Ja, natürlich. Nicht umsonst gibt es Best-Practice-Beispiele.
Richtig.
Und es gibt ja eigentlich auch in Deutschland nicht so eine Struktur wie jetzt zum Beispiel in Amerika, wo alle Kinder immer nach der Schule zum Sport gehen. Das wäre natürlich für hier oder generell für die Sportvereine, für die verschiedenen Sportarten tatsächlich wünschenswert.
Ja, ich weiß nicht, ob das mit einem Zwang, wie es in Amerika ist, durchgängig so. Das wäre, was ich mir vorstelle. Ich denke, das Angebot zu machen und einen Sport attraktiv zu machen und auch einen Verein attraktiv zu machen, auch wenn wir das einfach nicht aus der Vereinsbrille sehen, sondern übergreifend aus der Sportbrille. Mhm. Ich denke, da können wir in der Region auch für den Sport noch sehr viel mehr tun, auch mit Kooperationen.
Ihr seid aber, was die Jugend- und Kinderarbeit angeht, schon sehr, sehr gut aufgestellt.
Kinderarbeit machen wir immer. Die Kinder müssen immer arbeiten bei uns, ja. Ich muss sagen, ja, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben das grüne Band vom DOSB, vom Deutschen Olympischen Sportbund, vor ein paar Jahren bekommen für unsere vorbildliche Jugendarbeit. Und jetzt, vor kurzem, vor ein paar Wochen, sind wir von der Sportregion Esslingen, Sportkreis Esslingen, ja. Dankeschön, ausgezeichnet worden mit einem Sonderpreis, völlig überraschend, für unsere hervorragende Jugendarbeit, wo wir natürlich einerseits sehr, sehr glücklich und stolz sind, ganz klar, und jetzt natürlich umso mehr uns selber ein bisschen den Druck machen, wie werden wir das jetzt fortführen mit den ganzen Herausforderungen, was wir haben.
Ja, vor allem, ich glaube, jeder andere Verein leckt sich da die Hände danach, dass die Kids zu einem kommen und viele kämpfen da so ein bisschen drum, dass die Jugend nicht mehr in die Vereine geht und man nicht mehr so viel Nachwuchs hat. Wie kommt ihr denn in diese schöne Situation, dass ihr so viel Nachwuchs habt?
Momentan ist es leider nicht die Situation, dass wir so viel Nachwuchs haben. Das ist auch ein bisschen wellenförmig, wie die Jahrgänge besetzt sind, sondern es ging jetzt eher um die Qualität unserer Jugendarbeit, um das Nachhaltige, was wir tun. Und momentan sind wir schwer dran zu schauen, wie wir wieder, auch das wird ein Thema für Manu sein, wieder mehr Kooperationen mit Schulen, zum Teil auch mal Kindergärten und Ähnliches machen. Wir haben zum Teil so Projekte, die wir mit Schulen machen, zum Teil auch regelmäßig Dinge.
Ja, ich denke, da hat einfach auch Corona schon seine Spuren hinterlassen, weil dann doch irgendwie 2 Jahrgänge auch da eigentlich komplett fehlen. Ich meine, es war sehr schwierig, in der Zeit vor allem für die Jugend, also für die Kader oder Spitzenathleten. Ich meine, wir konnten auch unsere Spiele zumindest machen, auch wenn es ohne Zuschauer war. Aber gerade für die Jugend sind da ja auch viele Spiele ausgefallen, gab es keine Trainingsmöglichkeiten. Und ich glaube, damit haben jetzt alle Sportvereine zu kämpfen, um da ein bisschen im Nachwuchsbereich wieder auf Vordermann zu kommen und die Jugend auch einfach wieder zu akquirieren, um da in die Sportvereine einzutreten.
Und ich denke, da ist der Sport insgesamt gefragt, dass wir die Kinder jetzt wieder vom Sofa runterkriegen. Nicht nur die Kinder, aber die Kinder und Jugendlichen sind eben unsere ersten Ansprechpartner. Ja. Ich glaube, das ist bei den Erwachsenen nichts anderes.
Ja. Wolltest du gerade noch?
Nee, alles gut, kann okay. Ich nur zustimmen.
Wobei ich jetzt schon von dem einen oder anderen Verein gehört habe, die ein bisschen einen Zuwachs hatten tatsächlich über die ganze Corona-Zeit, weil die zum Beispiel ihre Fitnessstudios eher wieder öffnen konnten als die kommerziell laufenden Fitnessstudios.
Das ist schon richtig. Wir haben auch einen Mitgliederzuwachs, das ja. Ist so. Mhm. Allerdings musst du so sehen, du hast vorhin in der Einladung schon gesagt, wir haben über 3.300 Mitglieder. Ja. Davon kann man sehr genau sagen, 10% davon sind tatsächlich aktiv. Ja, also rund 3.000 oder sagen wir 2.900 Mitglieder nutzen diesen Badplatz im Sommer mit den Familien zum selber Freizeitschwimmen. Ja. Der organisierte Sport in den Mannschaften und Übungsstunden und so weiter, das sind so, sagen wir mal, 400 Mitglieder von den 3.300.
Ja gut, aber das ist ja trotzdem schon einiges.
Natürlich, und von den insgesamt Mitgliedern ist tatsächlich der Zuwachs gekommen, aber nicht unbedingt alle bei den aktiven Sportlern, sondern eher bei den Familien.
Ah, tatsächlich.
Und bei den Einzelschwimmern, bei den Freizeitschwimmern, ja.
Okay. Ihr habt seit letztem Jahr, muss man ja jetzt sagen, wieder eine Frauen-Wasserball-Mannschaft.
Nein, eine Wasserballmannschaft Frauen hatten wir durchgängig, aber Bundesliga spielen wir wieder.
Genau, ja. Richtig, ja. 20 Jahre lang war die nicht in der Bundesliga.
Richtig.
Jetzt kam das tatsächlich aus dieser Nachwuchsarbeit, aus der Jugendarbeit, dass ihr jetzt wieder ein Frauenteam an den Start bringen konntet, ja?
Ganz genau. Also wir dürfen schon seit 25 Jahren dürfen in der U12 oder bis zu U14, muss man sagen, Jungs und Mädchen noch gemischt spielen. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren wirklich vermehrt auch die Jugendarbeit auf Mädchen ausgerichtet. Also nicht speziell, aber eben zusätzlich, nicht gegen die Jungs, sondern zusätzlich. Und daraus haben sich jetzt überall auch Mannschaften, also Frauenteams entwickelt, Mädchenteams. Und wir haben auch schon in den Mixed-Altersklassen wie der U14 trotzdem schon getrennt gespielt, obwohl wir noch gemischt hätten spielen dürfen, damit wir eben beide Teams separat gleichmäßig entwickeln können. Und daraus wurde jetzt wirklich ein richtig starkes Mädelsteam. Das heißt, wir spielen jetzt mit einem sehr, sehr jungen Team jetzt die zweite Saison wieder Bundesliga nach 20 Jahren, ja.
Für die bist du dann auch verantwortlich. Weißt du denn schon, wann die Bundesligen jeweils wieder losgehen?
Bei den Männern ist so, dass die jetzt Ende Oktober, also sprich am 22.10. haben die ihr erstes Spiel auswärts zunächst in Duisburg. Bei den Frauen ist noch nicht ganz final, aber da geht es jetzt im November los. Da gibt es noch ein paar Dinge beim Spielplan, die noch zu klären sind, aber die fangen dann auch im November an. Also sprich, wir stehen sozusagen in den Startlöchern bei beiden Teams.
Wo sind denn dann die Sportstätten in diesem Jahr?
Also die Männer spielen definitiv hier alle Spiele im Sportbad in Cannstatt. Und bei den Frauen ist das auch das Ziel. Allerdings müssen wir mal schauen, weil dann sehr viele Teams hier in Stuttgart spielen. Also sprich auch Ludwigsburg, Cannstatt selber. Und ja, es ist auch nicht so einfach, da alle unter einen Hut zu bringen. Deswegen kann es sein, dass die teilweise auch ins Märkische Bad ausweichen müssen.
Warum ist es denn so wichtig, dass es ein 50-Meter-Becken ist?
Ja, 50 Meter muss es tatsächlich bei den Spielen nicht exakt sein. Also bei den Männern muss es nochmal ein bisschen größer als bei den Frauen sein. Bei den Männern muss es mindestens 33 Meter sein. Sprich, ganz viele Becken sind eben nur 25 Meter lang und die wären eben zu klein. Genauso ist es im Märkischen Bad, aber bei den Frauen kann man theoretisch mit einer Ausnahmegenehmigung noch spielen. Optimal ist es natürlich nicht, deswegen versuchen wir auch hier, dass die im Sportbad spielen können.
Du hast es gerade schon angesprochen, Cannstatt ist wieder aufgestiegen in die Bundesliga bei den Männern im Wasserball. Wie siehst du die Konkurrenzsituation jetzt, auch dadurch, dass es räumlich nicht ganz so weit auseinander ist, ist es ja eigentlich ganz schön für Derbys.
Genau, definitiv. Also ich finde es immer gut, wenn es auch in der Region mehrere Bundesligisten gibt. Das war bei uns im Handball nichts anderes. Also ich denke, die Konkurrenz belebt in dem Fall das Geschäft. Und ich glaube, das ist für die Zuschauer zum einen natürlich interessant, wenn man kurze Wege hat, um Spiele zu schauen. Auch für die Spieler ist es spannend, sich da in den direkten Duellen zu duellieren. Und deswegen sehe ich das für die Region eher als Gewinn, wenn man dann einen zusätzlichen Bundesligisten hat.
Mir ist aufgefallen, als ich mich so ein bisschen informiert habe über die Wasserball-Bundesliga, dass Cannstatt jetzt zum Beispiel in der B-Gruppe spielt und Esslingen spielt aber in der A-Gruppe. Was gibt es da für einen Unterschied? Warum ist es so?
Genau, also ja, das ist, wenn man so will, sind es eigentlich fast nochmal, es war beides die erste Liga, eine A-Gruppe, eine B-Gruppe, wenn man so will, sind es aber nochmal zwei unterschiedliche Ligen. Die Cannstatter sind jetzt aus der zweiten Liga quasi in die B-Gruppe aufgestiegen, dann wird die sozusagen die Hauptrunde in zwei getrennten Gruppen gespielt, A und B. Dann kann man sich auch nochmal von der B-Gruppe in die A-Runde qualifizieren quasi. Wenn man der Erste steigt dann direkt auf, die nächsten zwei spielen eine Relegation. Und dann daraus resultiert dann quasi die Teilnehmer an den Playoffs. Genau, so wird es im Wasserball gespielt. Ja, musste ich mich jetzt auch erst ein bisschen reinfinden, weil es definitiv ein anderes System als beim Handball, wo dann alle 18 Teams in einer Liga spielen. Dort ist es nochmal unterteilt in 8 in der A-Gruppe und 10 in der B-Gruppe. Aber das sind dann tatsächlich die Leistungsunterschiede.
Das heißt, es gibt dann auch wieder Playoffs?
Genau, die gibt es nach wie vor. Also man spielt sozusagen eine Hauptrunde. Danach entscheidet sich dann, wer aus der A-Gruppe absteigt, wer aus der B-Gruppe aufsteigt oder wer noch so eine Art Relegation spielt. Und die anderen spielen dann quasi in der Playoff um die deutsche Meisterschaft. Ja.
Die dann nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres ausgetragen wird ungefähr?
Ja, die Hauptrunde geht ungefähr bis März und im Anschluss daran dann im April finden dann die Playoff-Spiele statt, ja.
Dann könnt ihr aber noch nicht wieder im Freien spielen.
Ah, das hängt ein bisschen davon ab, wie weit unsere Jungs kommen im Optimalfall. Wenn sie sehr weit kommen, dann ist es möglich, dass man schon wieder Spiele im Freibad stattfinden lassen können, was natürlich für die Atmosphäre und für das Ambiente auch sehr schön wäre. Vor allem natürlich auch für unsere Esslinger Zuschauer, dass die sozusagen echte Heimspiele haben. Aber ja, nichtsdestotrotz freuen wir uns jetzt auch auf die Spiele im Sportbad, weil das definitiv auch sehr, sehr schön werden wird.
Ja, und so ein, zwei Spiele kriegen wir immer im Freibad noch hin.
Ja.
Also so war es die letzten Jahre.
Wenn es das Wetter auch zulässt.
Naja, da haben wir dann keine Wahl. Da müssen wir eben, wie gesagt, ein bisschen schneller schwimmen und es ist auf jeden Fall im Freibad dann, ja.
Ah ja, also es ist unabhängig davon, wie kalt es dann ist. Wenn es 12 Grad hat und Katzen hagelt, dann
haben
trotzdem.
Wir vor 3 Jahren hat die U12 im Freibad bei 4 Grad gespielt.
Bei 4 Grad?
Ja.
Härtet dann ab. Ja. Zum Glück war ich sehr, deswegen weiß ich, glaube ich, warum ich Handballspieler geworden bin. Deswegen bin ich Hallensportler geworden. Ja. Genau.
Wir haben sowohl für unsere Kids als auch für den Gegner Tee an Beckenrand gebracht ohne Ende. Unser Clubhaus Atina hat mitgeholfen. Und wir haben tatsächlich alle, auch die Zuschauer mit Tee versorgt, weil es einfach affig kalt war.
Das ist aber schon auch eine Herausforderung jetzt mit der Energiekrise, weil also ich glaube, dem Zuschauer macht es nicht so viel aus, wenn die Lufttemperatur im Bad jetzt ein bisschen niedriger ist. Aber wenn du aus dem Wasser kommst und das Wasser hat schon eine kühlere Temperatur und dann ist die Lufttemperatur auch noch ein bisschen gesenkt, dann wird es schon frostig.
Also ich denke, in den Hallen macht es nichts aus. Das ist immer noch warm genug. Im Freibad ist es schon, also wir haben die Wassertemperatur jetzt momentan Ende September dann zum Ende der Saison auf 23 Grad gehabt. Mhm. Und das merkt man dann schon, es ist schon kalt. Ja.
Wird es noch zugeheizt oder macht ihr das nur dann über die Folie und dann über die Sonne im Sommer?
Na, also die ganzen Sommermonate tatsächlich haben wir unsere Heizung überhaupt nicht gebraucht. Also da war es ausreichend. Dann hat man auch 24, 25 Grad Wassertemperatur.
Gut, es war
durch
ja
die
auch
Sonne.
Sehr warm diesen
genau.
Sommer.
Und das ist dann absolut ausreichend und angenehm. Erst dann zum Ende der Freibad-Saison, sprich im September, muss man dann zuheizen. Und auch da haben wir es dieses Jahr ja aufgrund der Situation sehr gering gehalten und haben dann eben über die Lösung mit den Folien und so auch einiges abfangen können.
Und jetzt werden wir kurzfristig eine Absorberanlage sicherlich installieren, sodass wir eben nächstes Jahr, das kannst du dir vorstellen, wie so dicke Feuerwehrschläuche, die schwarz sind und in der Sonne liegen, auf den Dächern.
Ja.
Und damit werden wir unser Wasser nächstes Jahr heizen. Ich hoffe, zu einem sehr, sehr hohen Anteil. Mhm. Ja. Das sind wir gerade am Berechnen und am Umsetzen und Förderungen beantragen und so weiter. Und das wollen wir tatsächlich kurzfristig über den Winter machen. Und ich denke, das wird auch die Herausforderung für alle Hallenbäder, die wir haben. Gut, jetzt das Sportbad ist ja bereits klimaneutral durch die Abwärme vom Daimler. Und da werden sicherlich in der Region die Hallenbäder nach und nach hoffentlich sich auch ein Beispiel dran nehmen und vielleicht auch neue Bäder dann mit energieeffizienten Methoden dann bauen. Ja, und ich denke, da müssen wir jetzt alle in der Zeit drüber nachdenken, weil wenn wir es jetzt nicht tun, wann dann?
Ja gut, es gibt schon die ersten Meldungen, dass Hallenbäder in diesem Winter geschlossen bleiben, einfach weil es sich nicht
und das ist ja keine Lösung
rentiert und eben das ist keine Lösung.
Ja.
Es ist ja schon schön eigentlich,
ja,
auch im Winter, naja, ins Hallenbad zu gehen.
Schön ist das eine.
Ja, ja, und ich denke, da geht es ja auch, also vor allem bei uns jetzt auch um, ja, das Sportliche. Also das ist ja richtig, nicht nur Freizeitbaden, sondern das ist ja auch, wird ja einfach, also hier im Sportbad hauptsächlich, aber auch sonst in Esslingen ganz viel Trainingszeiten, die da fehlen würden. Und ich glaube, das wäre jetzt auch der falsche Ansatz, nach den Corona-Jahren da den Jugendlichen auch wieder Trainingszeiten zu nehmen. Deswegen wäre der viel bessere Ansatz zu schauen, wie man in Zukunft die Hallenbäder entweder modernisiert oder saniert, nachhaltig und energieeffizienter oder eben dann auch, ja, vielleicht ein neues Bad auch gleich unter den Gesichtspunkten errichtet, um da einfach nicht diese Problematik zu haben in Bezug auf Energie.
Ja, was dann langfristig zwar gut ist, aber kurzfristig euch in die Bredouille bringt, weil das Bad dann nicht verfügbar ist. Also das ist auch ein bisschen schwierig.
Ja, das ist eine Gratwanderung, ganz, ja, klar. Ja.
Es ist aber, glaube ich, in jedem Sport so ein bisschen für alles immer so ein bisschen austarieren,
ja,
zu müssen.
Ja, also wir haben selbst, ja, wenn ich an meine Zeit in Köppingen zurückdenke, damals wurde unsere Arena umgebaut, da mussten wir ein Jahr hier nach Stuttgart fahren, um, mhm, hier zu spielen. Also es ist jetzt, ja, es gibt es oft, dass irgendwie eine Spielstätte vielleicht fehlt oder umgebaut wird und dann muss man einfach nach anderen Lösungen suchen. Es war damals mit Sicherheit auch nicht optimal. Also wir mussten im ganzen Umkreis trainieren tagtäglich und wir waren ja Profisportler, ist sogar nochmal ein bisschen was anderes. Da ist man eigentlich gewohnt, seine Trainingshalle zu haben und Spielhalle und mussten auch da ausweichen und für die Spiele sogar hier bis nach Stuttgart fahren. Also es geht alles oder es geht viel. Klar, man muss natürlich schauen, was da die optimale Lösung ist, aber es gibt auf jeden Fall Ansätze und daran müssen wir jetzt arbeiten.
Was geht denn sportlich?
Ja, das wird sich jetzt zeigen. Die neue Saison geht jetzt, wie gesagt, los. Ja, wir müssen schauen, dass man die Bundesliga A-Gruppe hat nur 8 Teams, also da ist es knallhart. Da muss man schauen, dass man da nach Möglichkeit in der Liga bleibt, weil es ist einfach, die ersten Plätze sind da fix vergeben. Ich meine, Waspa, Hannover, Spandau, Berlin, die da natürlich anderer Maßstab sind, aber dahinter sind viele Teams, die ähnlich stark einzuschätzen sind und da, glaube ich, gibt es viele spannende Duelle.
Wie stark schätzt du euch denn ein?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich, wie gesagt, jetzt die Saison erst losgeht und es gibt, glaube ich, wie ich es einschätzen kann, viele Duelle auf Augenhöhe, abgesehen von den Teams, die jetzt da ganz vorne wegmarschieren. Und deswegen wird es spannend, aber ich glaube, das ist ja auch immer das Schöne. Und dann müssen wir eben versuchen, dass wir da, dass wir dann, ja, nach Möglichkeit in der Liga bleiben oder über die Relegation die Liga halten können, um dann in die Playoffs einzuziehen. Und das sollte auch das minimale Ziel sein. Ja.
Weil es ja doch jetzt eine drastischere Veränderung ist in der Liga, dass der 8. direkt absteigt.
Genau, also man hat da nicht mehr die Möglichkeit, sich auf jeden Fall über die Relegation zu halten, sondern zunächst mal muss man schauen, dass man eben mindestens 7. wird, um dann über die Relegation noch in der Liga zu bleiben. Aber klar, im Optimalfall belegt man den 5. Platz und sind dann sicher in den Playoffs. Das, denke ich, wäre ein Anreiz. Und glaube, da sind die Jungs auch heiß drauf, um den Platz dann am Ende zu erreichen.
Also im Optimalfall besser als in der vergangenen Saison.
Definitiv.
Bei den Mädels?
Ja, bei den Frauen haben wir ja letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, zum ersten Mal wieder am Bundesligaspielbetrieb teilgenommen. Gleich in der ersten Saison sehr überraschend positiv gestartet und haben mit dem 6. Platz abgeschlossen und einige Spiele gewonnen, wo die Gegner uns nicht auf dem Plan hatten. Das war wirklich sehr schön. Wir haben jetzt ganz aktuell 2 Nationalspielerinnen in der A-Nationalmannschaft. Das sind 2 sehr junge Talente von uns. Das ist die 17-jährige Elena Ludwig und die 16-jährige Joanna Petikis. Diese beiden waren jetzt mit dem A-Team unterwegs, also wirklich mit dem Frauenteam, nicht mehr mit der Jugend. In der Jugend haben wir die Georgia Sopiadou auch noch mit drin, in der U18 und auch U20. Und ich denke, die haben jetzt alle 3 so viel Erfahrung auch auf internationaler Ebene sich holen können, dass die auch das Gesamtteam nochmal wirklich ordentlich nach vorne bringen.
Ja, also mein salopp gesagtes Mädels ist tatsächlich so, denn sie sind alle sehr, sehr, sehr jung. Gell?
Ja, wir sind mit Uerdingen wahrscheinlich gemeinsam das jüngste Team in der Liga, denke ich. Das ist der Stand von letztem Jahr. Von diesem Jahr weiß ich ja noch nicht, wie die anderen spielen. Wir sind nach wie vor sehr jung und es rücken auch einige junge Spielerinnen nach. Es war auch letztes Jahr so, dass wir durchaus noch ein paar in petto gehabt hätten, die zu jung waren und noch nicht spielberechtigt waren.
Wow.
Ja.
Also da ist noch ganz schön viel Luft nach oben in dieser Saison dann.
Ja, bei den Mädchen auf jeden Fall, ja.
Sehr cool. Manu, jetzt muss ich noch mal so ein bisschen auf deine Handball. Du bist ja eine lebende Legende in Göppingen, so habe ich es schon mal gehört.
Ja, gut, das müssen andere beurteilen, aber ja doch, es war schon eine sehr lange Zeit. Also ich glaube 11 Jahre bei einem Verein ist schon in der heutigen Zeit ja außergewöhnlich und war eigentlich rundum eine Wahnsinnszeit. Also ich bin ja als junger Spieler damals mit 20 hingekommen, dann viele Dinge erlebt, unter anderem 4-mal einen Europapokal gewonnen, am Ende dann Kapitän gewesen und ja, es war dann ja eigentlich alles gepasst, nur war dann der Zeitpunkt gekommen, an dem ich für mich nochmal was Neues machen wollte, einfach nochmal gesagt habe, ja, ich habe jetzt hier so viel erreicht in Göppingen, auch wenn alles schön ist, nochmal eine neue Herausforderung gesucht und deswegen bin ich dann damals hier nach Stuttgart gewechselt, weil die ganz neu in der Liga noch waren und noch einiges bewegen wollte und dann wollte ich dann mit meiner Erfahrung einfach mithelfen, um den Verein in der Bundesliga zu etablieren, was ja letztlich auch geklappt hat.
Bist dann aber von Stuttgart noch für ein Jahr weg? Haben wir vorhin schon kurz angesprochen.
Genau, für 2 Jahre, 1 Jahr Porto und 1 Jahr Hamburg. Ja. Genau, vor allem die Auslandserfahrung war dann nochmal, hatte schon oft vor, das zu machen. Irgendwie hat es dann nie so gut gepasst und da war es dann der richtige Zeitpunkt, der richtige Verein, da hat dann eigentlich alles gepasst. Und ja, ich bin so froh, auch im Nachhinein das gemacht zu haben. Ich denke, das hat mich jetzt nicht nur handballerisch weitergebracht, auch von der ganzen Erfahrung, auch Dinge, die ich jetzt für mein weiteres Leben mitnehmen konnte. Und somit war dann jede Station, auch zuletzt in Hamburg, wo ich echt nochmal, ja, auch eben nicht nur sportlich, sondern auch menschlich mich nochmal weiterentwickeln konnte. Und das hat mir auf jeden Fall viel gebracht, auch jetzt für mein weiteres Leben. Ja.
Ich glaube, gerade Hamburg hätte ganz gern gehabt, dass du nochmal ein Jahr weiterspielst.
Ja, ich hätte mir das durchaus auch vorstellen können, weil die Mannschaft absolut super ist und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Aber für mich war jetzt der Zeitpunkt gekommen, um meine Profikarriere zu beenden. Es waren jetzt 16 Profijahre. Ich bin rundum glücklich, zufrieden und stolz, wie alles gelaufen ist. Aber ich habe jetzt für mich gemerkt, dass jetzt irgendwie auch der Zeitpunkt kam, was Neues zu machen. Handball nur noch quasi als nicht mehr Hauptteil meines Lebens zu sehen, sondern ich spiele ja noch ein bisschen nebenher bei meinem Heimatverein, aber eben nicht mehr ganz so intensiv. Und für die Familie war es auch einfach ein guter Zeitpunkt, wieder in die Heimat zurückzukehren. Und dann hat sich das ergeben und ist für mich jetzt einfach auch ein super Einstieg. Ist nie leicht, den Switch da zu schaffen vom Profisportler in, nenn es mal, Berufsalltag. Und somit war das jetzt auch eine super Chance für mich. Ich habe jetzt hier nicht nur wie soll ich sagen? Also ich habe ja mein Studium und die Erfahrung aus dem Sport und jetzt kann ich eben das beides irgendwie verbinden und da einbringen und kann auch, weil es die Stelle eben neu gibt, mich selber auch noch ein bisschen entwickeln oder wir können gemeinsam mit dem Verein uns da zusammen entwickeln, was auch für mich ganz schön ist. Ich kann neue Erfahrungen sammeln, kann da einiges einbringen, kann auch Dinge ausprobieren, weil es eben ja die Stelle auch noch nicht gab und noch niemand gesagt hat, das wurde schon immer so gemacht, sondern wir können uns da zusammen irgendwie gut nach vorne bringen und deswegen war das für mich auch so spannend und interessant.
Die meisten würden sich wahrscheinlich fragen, warum du jetzt nicht irgendwie Trainer oder sowas geworden bist, was ja eigentlich auch relativ nahe liegt.
Ja, definitiv. Es würde mir mit Sicherheit auch viel Spaß machen. Ich habe auch während meiner Karriere oftmals Jugendteams trainiert. Allerdings habe ich mich jetzt schon bewusst dafür entschieden, mal ein bisschen aus dem Handball rauszukommen, mal was anderes zu machen, da einfach auch nochmal andere Einblicke zu gewinnen. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann mal wieder was beruflich dann im Handball mache. Wie gesagt, ich spiele ja noch ein bisschen nebenher, also ganz raus aus dem Handballsport bin ich auch nicht. Ist jetzt auch schön, nochmal für meinen Heimatverein auflaufen zu können. Aber ja, es ist jetzt für mich auch gut, mal einen anderen Einblick zu bekommen und ja, gut möglich, dass ich irgendwann mal wieder dann auch im Handball aktiver bin. Aber jetzt freue ich mich auf die Aufgabe beim SSV Esslingen.
Und dein Heimathandballverein, die HSG Oschwildern?
Genau.
Für die spielst du jetzt?
Genau. Ja, das irgendwie, also ich habe ja nicht aufgehört, weil ich es körperlich nicht mehr kann oder weil es mir keinen Spaß mehr macht hat, sondern weil einfach der Zeitpunkt es gut war, was Neues zu machen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich natürlich weiterhin mich sportlich betätigen und dann dachte ich ja, bevor ich jetzt irgendwie einsam irgendwelche Runden im Wald drehe, ist mir dann der Handballsport doch lieber und auch das Mannschaftliche. Und dann ja, hat sich relativ schnell die Möglichkeit ergeben, bei meinem Heimatverein zu spielen. Ich glaube, das ist für beide eine super Lösung. Und einfach auch schön, irgendwie nochmal dorthin zurückzukommen, wo man mit dem Sport angefangen hat. Und ja, ich freue mich da auf jedes Training und Spiel und somit kann ich das ganz gut hier verbinden mit den zwei Vereinen, genau.
Aber bestimmt auch spannend und vielleicht kann man da dann auch die ein oder andere Parallele ziehen. Ich meine, sonst in der Bundesliga Handball 5, 6, 10.000 Zuschauer, jetzt eher so 500?
Ja, also ja, genau. Ich glaube, da ist, was die Zuschauerzahl angeht, ist da vielleicht sogar eher zu vergleichen, der Wasserballsport mit der Geschichte. Aber ja, ich glaube, was den Rest angeht, ja, man muss einfach, ich glaube, verschiedene Faktoren oder Einflüsse da berücksichtigen und alles zusammen dann irgendwie kann man betrachten, was da am besten passt. Aber es geht ja auch nicht immer nur um die Zuschauer. Nichtsdestotrotz würde ich mir natürlich wünschen, wenn die Jungs jetzt beim Wasserball hier im Sportbad auch das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Zuschauer haben und habe da auch schon ein paar Ideen und werden mit Sicherheit das ein oder andere Spiel auch ein bisschen größer aufziehen und werden da natürlich dann rechtzeitig informieren, haben auch schon eine Kooperation mit dem TVB Stuttgart in Planung, wo dann vielleicht die Zuschauer von dort mal zu uns kommen können oder andersrum. Also es sind ein paar Ideen und ja, ich glaube, da kann man noch einiges auf die Beine stellen.
Und nicht nur für die Jungs wünschen wir uns die Zuschauer, sondern genauso auch für die Mädels.
Ich wollte es gerade ansprechen, von aktiver Karriere zu aktiver Karriere. Wir haben nämlich hier noch auch eine damals aktive Wasserballspielerin sitzen, gell, Carola?
Ja, ich habe das Frauenwasserball in Esslingen 1989 gegründet. Und dann sind wir aufgestiegen, ich glaube 96, dann in die Bundesliga. Und da habe ich gespielt bis 2001. Und dann haben die Mädels noch ein Jahr länger gespielt. Also mein Sohn kam 2000 auf die Welt. Ich habe dann noch ein Jahr weitergespielt. Und dann hat mein Team noch ein Jahr weitergespielt in der Bundesliga. Und dann hat sich das so aus familiären und beruflichen Gründen so, drei sind in die Schweiz gegangen. Unsere damalige Nationalspielerin Katrin Dierolf war ja in den USA und ist dann nach Bochum. Und so hat sich das alles so ein bisschen verteilt. Das heißt, unser harter Stamm, 6 Spielerinnen, waren auf einen Schlag praktisch weg. Und somit waren wir dann nicht mehr fähig, in der Bundesliga zu spielen. Und von damals, eine Spielerin ist heute unsere Bundesliga-Frauentrainerin, die Iris Schneider, damals noch Schmied.
Also schließt sich so ein bisschen auch der Kreis jetzt wieder.
Ja, wir übernehmen unterschiedliche Funktionen. Und ich denke, wir haben alle so viel durch den Sport. Es ist ganz egal, ob das Handball oder Wasserball oder Radball oder was auch immer ist. Wir bekommen so viel durch den Sport, auch so viel an Persönlichkeitsentwicklung, dass es irgendwann an der Zeit ist, was zurückzugeben. Und ich denke, das ist für uns Ehrenamtliche und ich glaube auch hauptamtlich schon auch mit so einem Ding, warum wir dann im Sport arbeiten.
Das nimmt jetzt schon fast meine nächste Frage voraus. Was ist denn für euch so die Faszination Wasserball? Und wie würdet ihr das gerne rüberbringen, dass ein paar mehr Menschen auch zu den Spielen kommen?
Ich glaube, grundsätzlich ist es für mich auf jeden Fall dieser Teamgedanke. Mhm. So tatsächlich eine für alle und alle für eine. Natürlich männliche Form identisch, dass wir da nichts falsch machen. Und dieses Kampf hört sich immer so falsch an, aber ich meine eher den Kampf mit sich selber, um da wirklich nochmal eine Länge zu schwimmen, nochmal eine Länge zu laufen, um dann eben so vielleicht auch mal den entscheidenden Treffer zu machen und als Team über sich rauszuwachsen, aber auch persönlich. Und das ist nicht nur auf dem Spielfeld oder im Wasserfeld, sondern das gilt dann eben auch für das Persönliche. Und da ist das für mich ein perfekter Sport, weil es eben den Ball, den Körperkontakt, diese tägliche Herausforderung, auch die Intensität, die ist wirklich sehr, sehr hoch. Jeder, der das schon mal zum Spaß probiert hat, weiß dann, was das für eine Herausforderung ist, die Füße zu koordinieren und dann auch noch einen Ball zu fangen und womöglich auch noch schnell umzudrehen. Es ist sehr intensiv in jeder Hinsicht, auch in der mentalen Hinsicht.
Ja, also ich hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht bei einer Sportart angefangen, mit der ich gar nichts am Hut hätte oder die komplett verschieden ist zum Handball, aber es gibt ja schon ein paar Parallelen auch zum Handball und beim Handball spricht man immer sehr von einer harten Sportart. Ich glaube, ähnlich ist es auch beim Wasserball, nur bekommt man da vieles auch gar nicht mit, weil es eben unter Wasser passiert, was die Zweikämpfe angeht. Aber wir hatten auch schon beim SSV Essling, waren schon die MT Melsungen mal zu einem Training zu Gast oder vor kurzem erst HC Kreuzlingen aus der Schweizer ersten Handballliga. Mhm. Und ja, wenn man dann die Jungs fragt nach dem Training, also die sind dann schon sehr, sehr platt. Also das ist schon auch richtig anstrengend, ja, ähnlich hart oder vielleicht unter Wasser dann sogar noch härter als der Handballsport. Und dann, ja, ansonsten an sich gibt es ja auch viele Parallelen. Also jetzt, egal ob es jetzt 7-7 bei beiden Sportarten, klar, man wirft mit der Hand einen Ball aufs Tor, ganz salopp gesagt. Genau, ganz salopp gesagt. Also, oder wenn man jetzt meine Position nimmt, ich war Kreisläufer beim Handball, ist vielleicht vergleichbar mit einem Center beim Wasserball. Also es gibt schon Ähnlichkeiten bei den beiden Sportarten und somit ist auch, ja, was jetzt die Faszination angeht, der Sportart natürlich ähnlich. Also es geht hin und her, viele Aktionen, ständig Torwürfe, viel Action, also Emotionen, da ist eigentlich alles mit dabei, was man braucht, um einen spannenden Sport zu haben.
Das ist gute Werbung, finde ich.
Ja.
ja, also es ist ja so, man natürlich als ja, Normalsportinteressierter bekommt man ja jetzt nicht so oft Wasserball zu Gesicht, muss man nee, ja ehrlicherweise sagen, wenn überhaupt dann mal bei den Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen oder so, aber auch da war leider das deutsche Team zuletzt nicht so erfolgreich, deswegen hat man das nicht so wirklich wahrgenommen, aber ja, vor allem kann ich mich erinnern mal an eine Olympische Spiele, wo dann auch eben mal eine Unterwasserkamera vorhanden war. Und ich glaube, da hat man eindrucksvoll gesehen, was das so überhaupt abgeht. Und das ist ein bisschen schade tatsächlich bei dem Sport, dass man das nicht alles immer so mitbekommt. Weil ich glaube, das würde den Sport noch viel interessanter machen, wenn man da jetzt regelmäßig natürlich Spiele im Fernsehen oder ja zumindest im Livestream schauen könnte, was aber auch unser Ziel ist, dass wir da zumindest über einen Livestream auch noch mehr Zuschauer bekommen können.
Solange der Schiedsrichter die Unterwasserbilder nicht mitkriegt.
Ja gut, versteckte Fouls gibt es ja überall, das ist ja egal bei welcher Sportart.
Aber ein Livestream gab es schon das ein oder andere Mal.
Na, wir sind seit einigen Jahren verpflichtet in der Bundesliga und wir haben durchgängig den Livestream für die Herren, für die Frauen und auch für die U18-Bundesliga-Jungs gemacht. Mhm. Wir haben alle Spiele gelivestreamt seit, ich würde jetzt sagen, 4 Jahren und haben also zusätzlich zu den Pflichtspielen, was es bei den Herren war, durchaus auch einige Jugend, vor allem Turniere, deutsche Meisterschaften etc. auch mitgestreamt. Mhm.
Ja, trotz allem finde ich, lebt aber der Sport einfach von den Live-Events und da ist es einfach schöner, wenn man da natürlich noch ein paar mehr Zuschauer bekommt, aber wie gesagt, da haben wir auch ein paar Ideen und ich glaube, das Sportbad eignet sich da auch ideal, um da einfach eine schöne Atmosphäre oder ein schönes Ambiente für so ein Spiel zu haben. Genau.
Zum Beispiel auch unsere Sponsoren besser einzubinden und solche Themen, ja.
Genau, also ja, da bin ich echt gespannt jetzt auf die ersten Spiele und freue mich da auch drauf. Und gerade dann, wenn auch so Derbys anstehen, glaube ich, ist das ein ganz guter Rahmen, um da ein schönes Wasserballspiel zu haben.
Da wird es dann bestimmt auch mal laut.
Ja, definitiv. Also es, wie beim Handball auch. Es gibt auch da die Trommler und viele Jugendspieler, die dann immer mit dabei sind bei den Spielen. Und da kann es auch sehr laut werden, das stimmt. Aber das ist ja das Schöne und so muss es ja auch sein.
Und ich denke, du schaust dir das einfach selber mal an. Wir laden dich sehr herzlich
zu sehr, den sehr gerne. Spielen ich ein. Tatsächlich eine lustige Anekdote. Die Entscheidung oder die erste Idee zu diesem Podcast fiel tatsächlich auf der Neckarinsel bei einem Wasserballspiel.
Ja, cool.
Schon vor drei oder vier Jahren.
Ja, klasse.
Ja. So klein ist die Welt, gell?
Dann gehe ich davon aus, dass wir uns sowohl bei einem Frauen- als auch Herrenspiel mal sehen dieses Jahr,
ja,
oder?
Sehr, sehr gerne. Ich finde, mich fasziniert es, weil ich bin eigentlich eine totale Wasserratte, aber ich finde es ganz schrecklich, wenn ich mir das so angucke, wie du da Wasser in das Gesicht bekommst und dann untergetaucht wirst und so, oh, das ist nicht so meins. Da gucke ich tatsächlich lieber zu.
Auch das ist gut.
Vielleicht noch eine lustig, in Anführungsstrichen, gemeinte Frage. Was hat es denn mit dieser netten Haube auf sich, die Wasserballspielerinnen?
Die Haube? Naja, du hast in jedem Sport, egal ob Handball, Fußball, sonst was, überall eine Nummer, weil du musst ja die Spieler und Spielerinnen identifizieren können als Schiedsrichter, wenn du einen faulen Tor gibst und so weiter. Ja. Und da das jetzt schwierig ist, das jedem zu tätowieren und der dann auch noch so weit aus dem Wasser kommen muss,
dass man das dann auch sieht.
Also ist zum einen natürlich die Nummer von dem Spieler oder der Spielerin auf der Kappe. Zum zweiten ist es die Unterscheidung in helle und dunkle. Früher war es immer ausschließlich weiß und blau. Heute dürfen wir alle Farben spielen. Mhm. Ja. Torhüter haben die roten Kappen und Torhüterinnen. Und dann natürlich auch noch der Ohrschutz, weil du siehst ja, da ist ja wie so ein Korb drauf.
Ja, das sieht so lustig aus.
Ja, es ist tatsächlich zum Schutz vom Ohr, weil so ein Schlag aufs Ohr, da platzt dir das Trommelfell, ganz klar. Oh. Und das muss ja nicht mal böse gemeint sein, aber das ist tatsächlich ein Schutz.
Das passiert aber durchaus auch, dass man so richtig schön eine abkriegt dann. Ja, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gesehen.
Das passiert. Überall, wo man Körperkontakt hat, passiert auch mal was und das ist ja keine Absicht.
Aber es ist tatsächlich so, dass man sich auf dem Boden nicht abstoßen kann. Das Becken muss mindestens 2 Meter tief sein.
Ja, und auch wenn es mal niedriger wäre, hilft es dir nichts, weil dann wärst du viel zu langsam. Das heißt, du bist ja in Schwimmlage und bewegst dich in Schwimmlage, um möglichst schnell zu sein. Und auch der Torwart geht mit Wassertreten hoch, das schaffst du mit Abstoßen nicht.
Gar nicht. Das heißt, die Spiele sind tatsächlich meistens in Schwimmlage und gar nicht so.
Immer.
Der Laie würde sich jetzt vorstellen, dass die ganze Zeit im Wasser versuchen zu stehen, aber die sind schon ständig in Bewegung und.
Das heißt, Wassertreten, also wenn du im Wasser stehst und dich nicht bewegst und nur über Wasser hältst, dann ist das eine eigene Technik, das heißt Wassertreten. Und damit kannst du dich zum einen auf der Stelle halten, zum anderen aber natürlich auch nach oben drücken zum Ball fangen oder werfen oder der Torhüter eben und die Torhüterin zum rauskommen und die Bälle eben abnehmen.
Genau, das ist es, glaube ich, was auch immer, wenn die Handballer mal zu Gast waren für ein Training, so anstrengend gemacht hat, weil man es einfach nicht gewohnt ist, sich ständig über Wasser halten zu müssen und dabei noch Zweikämpfe zu führen. Also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und wenn man das nicht gewohnt ist, ist es natürlich extrem anstrengend. Also und ich glaube, die waren, ja, wie gesagt, die waren nach den Trainingseinheiten immer sehr, sehr platt, weil das einfach nochmal eine ganz andere Anstrengung ist.
Ja, gerade das Auftrainieren stelle ich mir ziemlich schwierig vor oder eben auch das Level halten, weil das ja physisch schon eine hohe Anforderung an die Spieler ist.
Ja, also die Jungs und Mädels haben von klein auf auch echt sehr viel Training, weil man nicht nur die Technik erlernen muss, sondern auch, also die Technik, was jetzt das Wasserballspielen angeht, sondern natürlich auch die Schwimmtechniken und da einfach, ja, extrem gut sein muss und deswegen haben die auch eine großen Anspruch an sich selber, aber auch was die Trainingsanforderungen angeht. Und da steht regelmäßig nicht nur Technik, sondern auch Schwimmtraining auf dem Plan, genau.
Das heißt, wie hoch ist jetzt so eine Trainingsanforderung an eine Bundesligaspielerin? Machen wir mal.
Also ich sage jetzt mal, die, egal ob Jungs oder Mädels, das Trainingspensum ist gerade in der U16, U18. Also ich sage jetzt mal, wenn die Jugendlichen so zwischen 15 und 18 sind und gerade noch Schule, Oberstufe, da trainieren die schon 8, 9, 10 Mal die Woche, also Montag bis Freitag.
Wow. Ja,
man kann von 2-mal Frühtraining ausgehen, 2-mal Krafttraining und so mindestens 4 bis 5 bis 6 Wassereinheiten noch dazu.
Spiele dann aber und Schwimmtraining.
Ja, das ist dann alles zusammen. Ja. Also dann viele sind natürlich auch Kaderathleten, die haben dann da nochmal, also außerhalb vom Vereinstraining, dann auch nochmal Training, quasi in ihrem Kadertraining, dann muss er nochmal spezieller gefördert werden, aber in Summe kommt da schon einiges zusammen, klar.
Ja, und am Wochenende, wenn sie jemals keine Spiele haben, sind dann oft noch Lehrgänge von den Verbänden. Mhm. Also egal, ob Deutscher Schwimmverband für die NationalspielerInnen oder eben Schwimmverband Württemberg für die Baden-Württemberg-KaderspielerInnen, die haben schon ein sehr ordentliches Pensum oder auch in den Ferien ist praktisch jeden Tag Training. Und das kannst du, durch das anders als im Handball ja kein Profisport ist und auch kein semiprofessioneller Sport, deswegen endet es allermeistens mit 18, 19 Jahren, weil sie dann ja eben im Studium oder Beruf und je nachdem, wie man es verbinden kann, der eine oder andere schafft das Frühtraining dann dazu noch, und wo hoffentlich auch das Krafttraining ganz klar, aber nicht mehr diesen Umfang, den sie zwischen 15 und 19 haben.
Das heißt,
Die Männer und Frauen haben dann oftmals sogar weniger Training als in der Jugend, weil das dann einfach zeitlich nicht mehr geht. Aber ich glaube auch gerade in dem Alter ist natürlich extrem wichtig, wenn man da die Grundlagen dann auch schafft. Deswegen, es ist nicht nur beim Wasserball so, das ist oft auch in anderen Sportarten so, dass man da teilweise in der Jugend echt sogar noch öfters Training hat als dann im Aktiven, also im Frauen- und Männerbereich.
Okay, aber es ist schon auch trotz des hohen Trainingspensums machbar, nebenher seinen normalen Beruf auszuüben? Weil
ja, definitiv. Also es sind ja alle berufstätig, arbeiten. Genau. Also wir haben ja jetzt kein Profispieler bei uns. Deswegen sind die Trainingszeiten so gestaltet, dass dann am Nachmittag oder Abend dann auch alle Berufstätigen zum Training kommen können. Klar, auch da gibt es mal Sonderregelungen oder auch wenn es mal zeitlich geht, gibt es auch den einen oder anderen, der natürlich dann das Krafttraining oder Schwimmtraining kann man ja auch individuell gestalten, der das dann schon vormittags macht. Aber ansonsten sind die Trainingszeiten so, dass auch es problemlos geht, nebenher einen Beruf auszuüben.
Einfach jeden Abend, ja.
Genau.
Da braucht man dann aber schon auch die entsprechende Disziplin. Und dann kriegst du ja noch nicht mal, also du wirst ja in Anführungsstrichen nicht wirklich dafür bezahlt.
Nee, in dem Fall macht man es ja auch aus anderen.
Aus Leidenschaft.
Genau, man hat ja anderen Anreiz. Also man macht es aus Leidenschaft, man macht es aus Spaß, wie schon gesagt, ist ein Teamsport, man macht es gern mit einer Gruppe zusammen und ja, in dem Fall ist es dann nichts anderes wie, jetzt sage ich mal, auf den Handball übertragen. Da gibt es ja auch die viele, viele Amateursportler dann nicht in der Bundesliga, aber dann sei es da eben die dritte Liga, was vielleicht ähnlich ist von dem Aufwand her. Und auch dort wird man nicht bezahlt. Also dann macht man es ja ausschließlich halt aus anderen Gründen und davon lebt ja aber auch der breite Sport. Also man kann ja nicht nur die oberen Ligen anschauen, sondern es gibt ja ganz, ganz viel, die kein Geld für den Sport bekommen. Im Gegenteil, viele rennen noch in ein Fitnessstudio und zahlen dafür. Also muss man ja auch so sehen.
Ja, von der Warte muss man es auch mal betrachten. Gell? Genau, also, schön.
Das habe ich tatsächlich während meiner Karriere ein paar Mal dran gedacht, wenn wir ein Krafttraining hatten und ich vielleicht nicht ganz so motiviert war, habe ich gedacht, ja komm, später, wenn ich mal kein Profispieler mehr bin, muss ich auch noch dafür zahlen, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und jetzt kann ich es umsonst machen. Also, warum nicht?
Das ist auch ein Ansporn.
Ja. Sollte natürlich nicht der einzige Ansporn sein, dann schafft man es, glaube ich, nicht so weit. Aber es gibt ja auch mal Tage, an denen man vielleicht nicht ganz so motiviert ist. Genau.
Ja, aber wer motivierte Wasserballspielerinnen und Spieler sehen möchte, darf dann entsprechend ins neue Neckarbad hier nach Stuttgart-Cannstatt oder alternativ noch ins Merkelsche Bad, wenn das Frauenteam dann in der Bundesliga spielt. Ihr werdet darauf hingewiesen bei uns in Facebook oder auf Instagram unter Sportregion Stuttgart oder unter Sport Stuttgart. Wir freuen uns über Feedback von euch. Auf unserer Homepage findet ihr uns und die Kontaktdaten. Auch die E-Mail-Adresse ist info@sportregion-stuttgart.de. Wenn jemand euch folgen möchte, dem SSVE oder dir?
Genau, wir haben natürlich auch eine Homepage, also www.ssv-essling.de. Es sind auch auf Instagram und Facebook vertreten. Auch da wollen wir in Zukunft natürlich noch ein bisschen mehr machen. Da sind wir auch noch am Wachsen. Und ja, mir persönlich kann man auch folgen, klar, wenn das einer möchte, natürlich.
Wie heißt du denn auf Instagram?
Urmel85 tatsächlich, den Namen habe ich schon, ich weiß nicht wie lang, und habe ihn auch immer dabei belassen. Man findet mich aber auch unter meinem richtigen Namen.
Urmel, so wie Urmel, Urmel auf dem…
Aus dem Eis.
Aus dem Eis, ja, ja, genau. Warum?
Boah, gute Frage, habe ich schon mehrmals beantwortet, aber ich sag's dir natürlich auch nochmal gern. Das ja. sind wirklich noch ein bisschen Altlasten, die ich da mitgenommen habe. Es stammt noch aus meiner ersten Station im Männerbereich, das war in Neuhausen damals. Ja, da war ich auch schon so groß wie heute, also sprich 2 Meter, ja, aber hatte noch knapp, glaube ich, 30 Kilo weniger. Und das war echt, ja, das sah man natürlich noch sehr schlaksig aus. Und irgendwie hat ein Mitspieler gemeint, das erinnert ihn an die Bewegungen vom Ummel aus dem Eis. Ich weiß nicht warum. Und irgendwie ist dann dabei geblieben. Und ich fand es auch nicht schlimm. Also im Gegenteil, ich finde Spitznamen eigentlich immer ganz, ganz charmant. Und ja, es nennt mich auch nicht jeder so. Viele sagen auch einfach nur Manu, aber oftmals ist irgendwie vor allem in Handballerkreisen dabei geblieben. Und ja, somit habe ich den heute noch nach wie vor.
Haben wir das auch noch aufgelöst.
Ja.
Ich danke euch, dass ihr da wart.
Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir jetzt auch mehr Zuschauer bei den Spielen, bei den Bundesligaspielen der Wasserballerinnen und Wasserballer sehen können. Und euch dann auch eine erfolgreiche Saison oder viele erfolgreiche Saisons natürlich, aber speziell die kommende. Und viel Glück für die Problematik mit den Bädern, die ihr sicherlich auch lösen werdet, wie, so kreativ wie ihr seid.
Danke ja, dir, danke dir. Dank. Das Glück können wir wirklich brauchen und das werden wir gern mitnehmen.
Super.
Definitiv.
Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.